Eine Sache, die immer wahnsinnig ätzend ist, aber um die ich euch jetzt gerne bitten möchte, ist eure Zeit. Ich meine, das ist das allergrößte und wichtigste, was wir haben. Die Zeit und die Aufmerksamkeit. Es gibt etwas, ich würde es nicht als neu bezeichnen, aber es ist der Deutsche Podcastpreis. Und wir würden sehr, sehr, sehr gerne, dass ihr für uns abstimmt. Wenn ihr diesen Podcast mögt, vielleicht sogar liebt, vielleicht andere Gefühle dazu habt und sagt, ja, es ist 5 Minuten meiner Zeit wert, vielleicht auch nur 3, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreis und stimmt für uns ab in der Kategorie Beste Unterhaltung. Und die Adresse lautet deutscher-podcastpreis.de und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt.
Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit dabei.
Ich könnte echt lügen, wirklich.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Mm.
Und heute tauchen wir nochmal in das True-Crime-Genre ein. Wir haben erneut die Schwarze Akte zu Gast. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Anne und Patrick.
Teil 1 hört ihr bei uns, bei Beste Freundin. Und den zweiten Teil hört ihr in der Schwarzen Akte am Dienstag, den 16. April. Und das ist auch die 200. Folge von
euch. Ja, richtig.
Und wir wollen euch mitnehmen auf die Spuren des wohl berühmtesten Verbrecherduos der Welt. Und wir schauen hinter die psychologischen Vorgänge und Dynamiken zwischen den beiden.
Anne, Patrick, ihr seid dran. The floor is yours.
Yes, wir steigen auch direkt stimmungsvoll ein, nämlich mit dem Gefühl des Verliebtseins. Das wohl schönste und aufregendste Gefühl überhaupt. Die junge Frau und der ein Jahr ältere Mann strahlen vor Glück. Ihre Herzen schlagen schneller, wenn sie die andere Person anschauen. Und ein wohliges Kribbeln durchflutet ihre Körper, wenn sie sich berühren. Ihre Hände fangen an zu schwitzen und die Schmetterlinge im Bauch wollen gar nicht mehr aufhören zu flattern. Ihre Gedanken drehen sich ständig um die andere Person. Sie wollen nicht mehr ohne einander sein, denn sie haben sich gefunden. Zwei Seelenverwandte.
Es fühlt sich an wie ein Rausch, ein Dauerzustand voller Euphorie, aber auch innerem Frieden, der sich über alles legt. Kleine Dinge des Lebens bekommen plötzlich eine andere Bedeutung. Die Welt um sie herum ist viel bunter, aufregender und lebendiger. Frühling. Es fühlt sich an wie der erste warme Sonnenstrahl im Frühling, denken sie. Diese beiden frisch Verliebten werden einmal das bekannteste Verbrecherpaar auf der Welt sein.
Denn heute geht es um das wohl berühmteste Gangsterpärchen der Geschichte, das viele True Crime Junkies sicher schon kennen, denn es geht um Bonnie und Clyde. Aber wir erzählen euch heute nicht nur ihre Hollywood-reife Geschichte, sondern beleuchten auch die Beziehung der beiden, und zwar aus psychologischer Sicht. Vor allem Max und Jakob werden einzelne Elemente ihrer Beziehung und ihres kriminellen Vorgehens einordnen und auch neue Perspektiven auf ihre abenteuerliche Liebe eröffnen. Bonnie und Clyde waren auf ihrer kriminellen Reise auch nicht alleine unterwegs. Daher schauen wir uns auch ihre Familie und Wegbegleiter mal genauer an. Ich habe im Vorfeld mal ein bisschen in meinem Freundeskreis rumgefragt, was die eigentlich zu Bonnie und Clyde wissen, was sie mit den beiden assoziieren. Und da kam im Grunde eigentlich immer dasselbe. Die meisten haben an ein elegantes, berüchtigtes Gangsterpärchen gedacht, an die große Liebesgeschichte mit tragischem Ende, an Banküberfälle und Verfolgungsjagden und dass die beiden irgendwie vom Volk damals sehr bewundert wurden. Und das ist ja auch heute noch so, wenn man sich vor allem mal Popsongs anschaut, also Beyoncé und Jay-Z singen über die beiden, aber auch Taylor Swift, Eminem, Rihanna, Loredana, die Toten Hosen, die Liste ist auf jeden Fall lang.
Ich glaube, eins kann man dabei festhalten. Bonnie und Clyde sind ein Mythos. Und der Mythos besteht bis heute. Sie sind fest in der Popkultur verankert und ziemlich romantisch verklärt. Alle kennen ihre Namen, aber nur die True-Crime-Junkies wissen, wer sie wirklich sind. Denn fast keiner weiß, dass sie während ihrer Raubzüge um die 14 Menschen ermordet haben. Die Quellen sind sich uneinig darüber, wie viele Menschen genau durch die Hand von Bonnie, Clyde und ihren Komplizen gestorben sind. Daher variiert die Zahl der Todesopfer. 2 Jahre lang rauben und morden sie sich mit verschiedenen Wegbegleitern durch den mittleren Westen der USA.
Wir wollen heute zu viert darüber sprechen, ob sich Bonnie und Clyde selbst zum Mythos gemacht haben oder ob sie von der Außenwelt zu einem gemacht wurden. Ihre wilde, unbändige Liebe wurde nämlich zu einem romantischen Märchen verklärt. Ein Leben grenzenloser Freiheit und aufregender Abenteuer. Ihr wahres Leben war allerdings überhaupt nicht so glamourös, wie es in den Köpfen der Menschen teilweise bis heute verankert ist. Wie ihr gleich hören werdet, ist über das Leben der beiden ziemlich viel bekannt. Das heißt, man könnte dieses romantische Bild eigentlich ganz leicht ins rechte Licht rücken. Warum halten wir Bonnie und Clyde also bis heute für Helden?
Die Popkultur stellt Bonnie und Clyde als rebellische, romantische Figuren dar, die gegen das Establishment kämpften und ein Leben außerhalb der Norm führten. Auch Filme, Bücher und Lieder haben ihre Geschichte romantisiert und oft die kriminellen Handlungen vernachlässigt oder sogar verharmlost. Und dadurch werden sie als Robin Hood-Pärchen betrachtet. Die Frage ist nun, warum wurden sie so romantisiert?
Menschen fühlen sich allgemein vom Verbotenen und Gefährlichen angezogen. Das fasziniert uns irgendwie und Gefahr führt zu einer Adrenalinausschüttung. Geschichten wie die von Bonnie und Clyde sind daher wie ein Adrenalinkick, den wir aus dem sicheren Wohnzimmer genießen können. Ne? Das ist ja auch recht komfortabel. Darum lieben die Leute, by the way, auch True Crime Podcasts. Man ist immer im Sicheren, aber das Adrenalin kickt trotzdem rein. Menschen haben außerdem das Bedürfnis, Normen und Regeln in Frage zu stellen. Und Bonnie und Clyde sind das perfekte Vorbild und die haben das quasi für uns gemacht. Und so ein romantisches Pärchen, das ist ja auch ein tiefer Wunsch in uns, ne? Mit jemandem durch dick und dünn zu gehen, zu zweit gegen die Welt, bis in den Tod verbunden. Also da sind ganz, ganz viele Sachen drin, die Menschen faszinieren. Und außerdem lernen wir immer an den Fehlern von anderen. Das ist ja auch so ein Ding. Die Nachbarn machen irgendwas falsch. Eine Seite hat Mitleid, die andere Seite sagt so, okay, gut, dass das nicht mir passiert ist. Und Menschen identifizieren sich häufig mit tragischen Helden und verdrängen oder missachten dann die dunklen Seiten. Und man kennt das manchmal, in Filmen wird das ganz gut gesteuert. Sopranos war ein gutes Beispiel. Wir haben eigentlich einen hochkriminellen Anführerboss von der Mafia und man verbringt so viel Zeit mit dem, dass man den trotzdem irgendwie sympathisch findet. Ne?
Generell der Pater auch. Also ja. Ich liebe die Filme, aber Mafia an sich, ne, mega, mega
muss ein Fragezeichen
Thema.
Ran.
Ja.
Und in dem Fall heißt es also, wir können festhalten, dass Bonnie und Clyde ein Pärchen waren, trug maßgeblich dazu bei, dass ihre Geschichte so stark romantisiert wird.
Auf jeden Fall. Vater und Sohn wären wahrscheinlich eine andere Story gewesen.
Helden sind sie aber in Wirklichkeit keine. Ganz im Gegenteil. In ihrer Geschichte geht es um Mord, Flucht, Verrat, Vergewaltigung, Unfälle und unendlich viel Schmerz. Das ist die wahre Geschichte des Gangsterpaares Bonnie Parker und Clyde Barrow. Um die Geschichte der beiden besser verstehen zu können, müssen wir uns zuerst die Zeit anschauen, in der Bonnie und Clyde aufgewachsen sind. Clyde Chestnut Barrow wird am 24. März 1909 in Eddy County in Texas geboren. Um sein wahres Geburtsjahr streiten sich die Quellen. Die meisten behaupten, dass er 1909 geboren wurde. Laut Familienbibel der Barrows ist Clyde ein Jahr später geboren, 1910. Vielleicht hat ihn seine Mutter also ein Jahr jünger gemacht, um ihn später als älterer Teenager vor dem Gesetz zu schützen.
Ja, und warum sie das musste, das erzählen wir gleich. Clydes Vater heißt Henry Barrow. Er ist Farmer und kann weder lesen noch schreiben. Seine Mutter, Cumy Walker, die wird uns noch den ganzen Fall heute lang begleiten. Clydes Eltern sind sehr streng und die Bibel ist ihnen sehr heilig. Clyde wächst mit 6 Geschwistern auf. Er selbst ist Kind Nummer 5. Die Familie hält zusammen, komme, was wolle. Sie bauen Baumwolle und Weizen an, halten außerdem ein paar Tiere. Clydes Eltern arbeiten ziemlich hart und haben nur wenig Zeit für ihre Kinder. Viel Geld bleibt ihnen nach der getanen Arbeit auch nicht übrig. Sie wachsen also in bitterer Armut auf, ohne fließend Wasser oder Strom. Die Kinder müssen zum Beispiel sehr eng beieinander gekuschelt auf dem Fußboden schlafen, um sich nur irgendwie warm zu halten.
Clyde wird also schon früh mit dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit konfrontiert. Obwohl seine Eltern so viel schuften, hat die Familie im Grunde gar nichts. Er wächst mit dem Gedanken heran, dass das auch für immer so sein wird in seinem Leben, dass auch ihm keine bessere Zukunft blüht. 1922 zieht Familie Barrow vom Land in die Stadt, so wie es viele ärmere Farmerfamilien damals tun müssen. Clyde ist da um die 13 Jahre alt. Sie packen alles, was sie besitzen, auf einen Pferdewagen. Das ist nicht viel. Sie lassen sich in der Nähe von Dallas, Texas nieder, in einem Viertel, das The Devil's Back Porch, also in etwa der Vorhof zur Hölle, genannt wird.
Ja, und ihr könnt euch sicherlich schon denken, wie es dazu geht. Da liegt überall Müll, Dreck, Ungeziefer und Krankheiten stehen an der Tagesordnung. Ein Neffe von Clyde, Buddy Barrow, der erzählt später in einer Dokumentation, dass Clydes Eltern einfach nur irgendwie versucht haben zu überleben. Sie hatten kein Geld und nichts zu essen. Sie waren wirklich die Ärmsten der Armen. Ich habe mich gefragt, was macht es mit einem Kind, das mit diesem Glaubenssatz aufwachsen muss, dass auch das Leben später in Armut enden wird?
Ich finde ganz interessant, erstmal so auf die Perspektive zu gucken, mit der ein Kind aufwächst. Ich habe länger in einem Kinder- und Jugendwerk gearbeitet und die Kinder wollten immer zwei Sachen werden. Ratet mal, was sie werden wollten.
Fußballer.
Polizist, Astronaut.
Was könnte so die Lebensrealität gewesen sein?
Instagrammer.
Nee, die wollten zwei Sachen werden. Einmal Verkäuferin bei Penny.
Nein.
Weil sie das immer gesehen haben.
Wirklich? Okay.
Und aber auch Erzieherin, weil sie mit den Erzieherinnen von dem Kinder- und Jugendwerk zusammen waren. Und das zeigt so ein bisschen auf, dass du halt mit den Perspektiven auch aufwächst, in denen du groß wirst. Und es gibt viel psychologische Forschung dazu. Einmal zeigen Kinder, die in Armut aufwachsen, häufig ein geringeres Selbstwertgefühl. Die haben häufiger Angstzustände, häufiger depressive Erkrankungen und andere Gesundheitsprobleme. Und die flüchten sich dann auch häufiger. Ne? Das ist nicht die Bedingung, wenn ich in Armut aufgewachsen bin, dann mache ich das und das, aber es kommt halt häufiger vor. Die flüchten sich häufiger halt in destruktive Bewältigungsmechanismen. Um dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit, mit dem ich ja dann ständig konfrontiert bin, ja, irgendwie loszuwerden auch mal, weil das ist ja super beängstigend, wenn ich immer weiß, okay, ich bin kurz vor dem Abgrund, ich könnte an Hunger sterben etc. Und dann kann das dazu führen, dass sie zum Beispiel Drogenmissbrauch betreiben, Alkoholismus, andere Form von Drogenmissbrauch oder zu riskanten Verhalten greifen. Und einige entwickeln auch ein nihilistisches Weltbild. Also nichts ist wirklich von Bedeutung, weil wenn ich das habe, dieses nihilistische Weltbild, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich irgendwas verliere. Das ist so ein Selbstschutzmechanismus. Und sie zeigen eine erhöhte Risikobereitschaft. Klar, wenn nichts von Bedeutung ist, dann kann ich ein hohes Risiko eingehen. Und die haben auch zum Teil das Gefühl, nicht zur Gesellschaft dazuzugehören. Und dann hat man auch nicht wirklich ein Problem damit, gegen die Regeln der Gesellschaft zu verstoßen. Und das ist ganz interessant. Und deswegen sage ich immer, wenn wir Extremisierung haben in unserer Gesellschaft, dann ist das Blödste, was wir machen können, die eigentlich total exkludieren. Natürlich müssen wir irgendwie einen Umgang finden, aber wer nichts mehr zu verlieren hat, hat auch kein Problem damit, gegen die Regeln zu verstoßen.
Ich habe mich auch gefragt, damals, also der Fall, ne, hat sich ja vor 100 Jahren zugetragen und die Kinder, die in diesem Elendsviertel aufgewachsen sind, die kannten ja wirklich nichts anderes und haben auch kein anderes Leben kennengelernt. Die Kinder heute, die vielleicht ja in ärmeren Verhältnissen aufwachsen müssen, haben ja den Vergleich durch zum Beispiel Instagram, TikTok, wenn sie einen Zugang dazu bekommen. Mhm. Macht es das Ganze irgendwie schwieriger, weil sie sehen, Mensch, das gibt es auch? Oder motiviert das sogar eher, dass sie sehen, na gut, da kann ich ja auch hinkommen später in meinem Leben?
Ja, es kann beides machen. Es kann motivieren, hey, es gibt auch noch eine andere Seite und da kann ich mich hinarbeiten. Aber wir alle wissen, von 100.000 Leuten, die Fußballprofis werden wollen, werden vielleicht 10 Fußballprofi. Das heißt, der Sprung dahin ist wahnsinnig schwer. Und das kann dann auch später zu Enttäuschungen führen, weil du weißt, dieses eine Leben wäre möglich, weil ich habe es in Gedanken ja schon gelebt. Wenn du das siehst und dir dann selber vorstellst, okay, irgendwann lebe ich mal in meiner Villa, fahre meine dicke Karre, werde Fußballprofi, dann ist das schon Realität für dich. Und das ist halt dieses Problem. Und dann führst du dann trotzdem ein ganz normales Leben und oder vielleicht sogar ein Leben in Armut. Und da fangen die Probleme an.
Vielleicht auch das Leben der Eltern, die selber keinen Job haben oder auch in Armut leben und das dann auch kopieren. Und egal ob arm oder reich, Eltern wollen in der Regel eigentlich immer das Beste für ihr Kind. Es ist jedoch nicht möglich, alle potenziellen Schwierigkeiten, die Armut mit sich bringt, zu eliminieren. Und vielleicht ist es da an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, dass sich Armut nicht nur zwangsläufig auf unsere Psyche auswirkt. Dennoch kann man als Elternteil an zwei Hauptstellschrauben drehen, egal ob man in armen oder reichen Verhältnissen aufwächst. Und das erste ist, das Selbstwirksamkeitsgefühl des Kindes zu stärken. Denn bei Hoffnungslosigkeit schwingt auch immer eine gewisse Hilflosigkeit mit. Man hat also das Gefühl, dass man nichts tun kann, um die Situation zu verändern. Während das Kind die Armutssituation vielleicht nicht auflösen kann, kann man als Elternteil dennoch sein Selbstwirksamkeitsgefühl stärken. So hat das Kind das Gefühl, dass seine Handlungen etwas bewirken können und blickt vielleicht dadurch etwas hoffnungsvoller in die Zukunft. Immerhin lernt es, ich hab's auch selbst in der Hand. Ich kann etwas bewirken. Und Beispiele für das Stärken des Selbstwirksamkeitsgefühls des Kindes sind zum Beispiel Lob und Anerkennung. Aber natürlich nur dann, wenn es angebracht ist und man sollte dann auch nicht übertreiben. Sonst könnte es passieren, dass einen das Kind nicht so wirklich ernst nimmt. Und auch Erfolge feiern. Und zwar nicht nur die, die einem als Eltern wichtig sind, sondern gerade die, die dem Kind wichtig sind. Also du hast gut beim Fußball mitgemacht oder hey, du hast das Bild schön gemalt. Also darauf achten, was das Kind auch wirklich als wichtig für sich erachtet und nicht unbedingt die Noten in der Schule.
Und natürlich auch das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen. Also für das Kind ermöglichen, dass es Dinge schaffen kann, also nicht alles abnehmen, sondern auch eigenständig Aufgaben übernehmen lassen.
Und dann gibt es natürlich noch das Selbstwertgefühl, was wir stärken können. Und schon allein der Begriff, finde ich, ist ganz spannend, das Selbstwertgefühl. Wir haben jeden Tag ein unterschiedliches Gefühl zu uns selber, aber in der Regel hoffentlich einigermaßen weit oben. Das heißt eigentlich, der Wert jedes Menschen ist gleich, aber das Gefühl zu uns unterscheidet sich. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir wertvoll sind, gehen wir seltener selbstschädigen oder riskanten Verhalten nach. Als Elternteil kann man also das Selbstwertgefühl des Kindes stärken, beispielsweise indem man mit dem Kind positive Selbstgespräche, Selbstverbalisation nennen wir das in der Psychologie, übt. Es macht einen riesigen Unterschied, wie wir mit uns reden. Das hat dann auch viel mit Selbstmitgefühl zu tun. Also sind wir gut zu uns, auch gerade in Krisensituationen, ne? Wie ist das bei euch? Schafft ihr das, gut mit euch zu reden, wenn es mal nicht so gut hinhaut?
Ja, kommt immer drauf an, tatsächlich, wie du es gerade angesprochen hast, auf das Selbstwertgefühl. Wie stark ist das gerade in meinem Lebensabschnitt? Weil wenn das hoch ist, dann kann ich damit besser umgehen tatsächlich.
Ja, und das Problem ist, die beiden bedingen sich, ne? Wenn wir anfangen, wie ein Drill-Sergeant mit uns zu reden und uns noch zu treten, wenn wir am Boden sind, dann sorgt das dafür, dass wir in Stress geraten. Wir treffen dann nicht mehr die besten Entscheidungen, weil sich unsere Perspektive verengt. Und es senkt auch unser Selbstwertgefühl ab. Das ist, finde ich, so spannend. Mhm. Und das machen wir ja häufiger. Und ich glaube, das geht uns allen irgendwie so. In Situationen, wo es eh schon nicht so klappt und vielleicht unser Selbstwertgefühl ein bisschen unten ist. Und wenn wir das üben, liebevoll mit uns umzugehen, uns liebevoll zu behandeln, stärkt das unser Selbstwertgefühl. Und was Eltern auch natürlich noch tun können, Max, da bist du ganz groß drin, finde ich, ist die emotionale Präsenz als Eltern. Also wirklich da zu sein für die Gefühle des Kindes und dem Kind somit einen Hafen zu geben in qualitativer Zeit, also nicht abgelenkter Zeit. Ich bin da nicht nebenbei noch an meinem Handy und packe irgendwas bei eBay Kleinanzeigen rein.
Und wenn es denn nur das wäre.
Und quantitativer Zeit, ne? Es gibt ja so Eltern, die wollen alle 6 Wochen mal in 2-3 Stunden die Zeit nachholen, die sie verpasst haben. Bei manchen geht es vielleicht nicht anders beruflich, aber quantitative Zeit ist für ein Kind auch ganz, ganz wichtig.
Spielt das da auch mit rein, was du gerade erklärt hast, dass wenn das Kind zum Beispiel hinfällt und anfängt zu schreien und man hinläuft als Vater, dass man dann eben nicht sagt, hey, ist doch nicht so schlimm, weil du in dem Moment den Schmerz nicht ernst nimmst?
Ja, ja, also, genau. Okay. Also weil das Kind ist dann eh schon im Schmerz. Und dann bekommt es noch von außen signalisiert, so wie du gerade bist, bist du nicht richtig. Und das addiert nochmal den Schmerz. Und das Kind wird dann über die Jahre aufhören, zum Beispiel zu weinen in bestimmten Situationen. Und das kann dann dazu führen, aber das ist eine lange Prozesskette, dass wir irgendwann sagen, ah, diese Gefühle, die werden nicht gern gesehen. Ne? Wenn ich irgendwie anfange zu weinen, wenn ich auf den Boden falle, dann bin ich kein richtiger Mann mehr, ne? In Anführungsstrichen, da kann es sich hinentwickeln. Und irgendwann, aber das ist wirklich eine lange Kette und darüber haben sie sich, glaube ich, vor 100 oder 200 Jahren noch nicht so viel Gedanken gemacht, zeigen wir dann keine Verletzlichkeit mehr. Und Verletzlichkeit, auch das zu zeigen, ist ganz, ganz wichtig, wenn wir in zwischenmenschliche Beziehungen gehen.
Genau, da haben sie vor 100 Jahren wahrscheinlich nicht dran gedacht. Und um ehrlich zu sein, habe ich darüber jetzt auch noch gar nicht so genau drüber nachgedacht. Der junge Clyde jedenfalls sträubt sich gegen diese Armut. Er will einfach nicht akzeptieren, dass sein Leben wie das seiner Eltern verlaufen soll, nämlich mittellos und bettelarm. Clyde ist ein aufgeweckter Teenager, voller Tatendrang, großer Träume und angefixt vom Luxus, der ihm von der anderen Seite von Dallas vorgelebt wird. Das wohlhabende Dallas mit seinen endlos erscheinenden Wolkenkratzern, den pompösen Flaniermeilen mit Geschäften, Kinos, Theatern und Bars, mit eleganten Autos, die durch die Stadt fahren. Und das alles nur auf der anderen Flussseite. Seine Träume zum Greifen nahe, aber doch unerreichbar.
Mit 16 Jahren bricht Clyde dann die Schule ab und bewirbt sich bei der US-Marine. Aber dort wird er aus medizinischen Gründen abgelehnt. Er soll noch immer mit den Nachwirkungen einer schweren Krankheit aus seiner Kindheit zu kämpfen gehabt haben. Er bekommt stattdessen aber einen Job bei der Brown Cracker and Candy Company. Aber dieser Job ist ihm zu schlecht bezahlt und er sieht nicht ein, für wenig Geld so viel zu schuften. Daher wechselt er zu einer anderen Firma und arbeitet dort aber trotzdem 60 Stunden pro Woche.
Pui, 60 Stunden, das hört sich so ein bisschen an wie du. Als wärst du auch ganz knapp an der Gangster-Karriere vorbeigerutscht. Kannst du dich da irgendwie auch reinfühlen?
Ja, da kann ich mich sehr gut reinfühlen. Aber was ich gerade noch ganz spannend fand, dieses Instagram in Real Life, dieser Vergleich hat ja auch da stattgefunden. Ne? Der hat das reiche Leben auf der anderen Flussseite gesehen und sich dann gesagt, okay, das möchte ich auch haben. Und wenn man das vielleicht nicht über den normalen Weg kriegen kann, dann muss er vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Und ziemlich ambitioniert scheint er ja zu sein, so ein kleiner Workaholic. Und Workaholismus kann dazu dienen, unangenehme Gefühle zu überdecken, zu sagen, ich möchte bestimmte Gefühle nicht haben, zum Beispiel dieses Gefühl der Hilflosigkeit, die mir ja ständig ausgesetzt war. Darum mache ich ganz, ganz viel und bin beschäftigt, damit ich nicht fühlen muss. Und es kann natürlich auch gleichzeitig sein, dass er auch motiviert war, aus dieser Armut auszubrechen, nie wieder dahin zurück. Also man versucht immer so einen Strang zu finden, was war es jetzt, aber meistens sind es viele Stränge, die irgendwie Begründungen schaffen.
Na und spannend finde ich bei ihm auch, dass er sich eben nicht sagt, hey, ich mache die Schule fertig, um irgendwie einen besseren Bildungsweg zu erreichen, um dann eine Karriere aufzubauen. Das hätte ja auch ein Weg sein können. Aber wahrscheinlich kannte er diesen Weg gar nicht aus dem Viertel oder aus der Familie, aus der er stammt, sondern hat sich andere Wege gesucht, wie er da irgendwie aus der Armut kommt. Und Clyde ist es besonders wichtig, dass er seinen Träumen näher kommt, nämlich diesem Reichtum, diesem besseren Leben. Und um sich eben aus der Armut loszulösen, zumindest schon mal optisch, beginnt Clyde jetzt, sich ordentlich anzuziehen, zu kleiden. Er legt nämlich sehr großen Wert auf sein Erscheinungsbild und sieht ab jetzt immer sehr gepflegt und sehr schick aus.
Es gibt ja auch diesen Spruch, kleide dich für den Job, den du willst, nicht für den, den du hast. Und der ist heute vielleicht ein bisschen veraltet, aber damals, kann ich mir gut vorstellen, war das noch viel, viel wichtiger als heute. Und vielleicht verbindet Clyde auch den sozialen Aufstieg mit teurer Kleidung. Und ich glaube, wir kennen alle das Gefühl, wenn wir morgens uns eine Hose anziehen, wenn wir im Homeoffice arbeiten, wieder die Kontrolle über unser Leben zurückzubekommen, wenn es auch nur die Jogginghose ist. Und so ein gepflegtes Äußeres, nicht die Jogginghose, sondern eben so, wie es Clyde macht, nämlich ein Anzug oder was etwas Schickeres, ist eben innerhalb seiner Kontrolle und nicht außerhalb seiner Kontrolle, nach der er sich so sehr sehnte.
Ein typischer Glaubenssatz von Workaholics ist auch, ich bin erst wertvoll, wenn ich gut aussehe und viel arbeite. Und dahinter steckt dann, ich muss eigentlich leisten, um geliebt zu werden. Und den trug Clyde wahrscheinlich auch in sich. Er knüpfte seinen Selbstwert auf jeden Fall eng an seine Arbeit und auch an sein Aussehen.
Da sehe ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Ich wollte früher auch immer Anzüge tragen, bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, wie teuer die sind. Und genau das Geld hat Clyde auch gefehlt und sein Job hat ihm das auch nicht eingebracht. Daher sieht er nur eine einzige Möglichkeit, um der Armut zu entkommen und optisch das Bild eines eleganten Herren aufrechtzuerhalten. Diebstahl. Diebstahl ist für Clyde nämlich kein Verbrechen, sondern eine von seiner Lage ausgehende Notwendigkeit. Vor allem von den Reichen zu stehlen. Als Hühnerdieb verdient er mehr Geld als in seinem Job. Daher fokussiert er sich jetzt darauf. Alles dreht sich darum, Geld zu verdienen, egal wie.
Also Clyde ist so ein bisschen umgedrehter Robin Hood. Er klaut von den Reichen und behält es dann am Ende für sich. Er stiehlt also nicht aus ethischen Gründen, sondern eher aus pragmatischen.
Und Menschen, denen man einen sogenannten Robin Hood-Komplex nachsagt, und das ist ein Begriff, der ist eher aus der Poppsychologie, nicht wissenschaftlich, das muss man an der Stelle mal sagen, sind durch soziale Ungleichheiten motiviert. Sie sehen die Reichen als Feinde und versuchen durch Diebstahl Ungerechtigkeit auszugleichen. Und auch Clyde scheint, wahrscheinlich aufgrund der ärmlichen Verhältnisse, in denen er aufwuchs, ein starkes soziales Ungleichgewicht zu empfinden und nimmt den Ausgleich dessen selbst in die Hand.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über Clydes Aussehen gesprochen. Deswegen beschreiben wir ihn jetzt auch mal näher, dass ihr ein Bild von ihm habt. Clyde ist 1,65 groß und eher schmächtiger Natur. Er wird in den Quellen als charmanter Hitzkopf beschrieben, den man aber besser nicht reizen sollte. 1929, da ist Clyde 20 Jahre alt, da ist er bereits polizeilich bekannt, denn er hat mal einen Mietwagen nicht zurückgegeben. Außerdem klaut er mit seinem Bruder Truthähne und verkauft sie, knackt Tresore und überfällt Geschäfte. Im November 1929, da brechen Clyde, sein Bruder Buck und ein dritter Komplize in eine Tankstelle in der Nähe von Dallas ein und klauen den Safe. Eine Polizeistreife wird auf die Räuber aufmerksam und schießt auf sie. Dabei treffen sie Buck ins Bein und verhaften ihn, aber Clyde kann fliehen. Diese Aktion war ziemlich riskant und auch Clydes Familie weiß, dass er das mit dem Gesetz nicht ganz so genau nimmt, aber sie sind froh, dass er überhaupt bei ihnen ist.
Nur wenig später, am 5. Januar 1930, besucht Clyde Freunde und lernt bei ihnen eine junge Frau kennen, die aus ähnlichen ärmlichen Verhältnissen stammt wie er selbst. Beide sind sofort hin und weg voneinander. Die Beziehung, die in diesem Moment ihren Anfang nimmt, wird eine Sensation auslösen, die in die Geschichte eingehen wird. die die Menschen damals und auch heute noch prägen wird. Alle werden einmal ihre Namen kennen, denn am 5. Januar 1930 entfacht die Liebe zwischen Bonnie und Clyde.
Clyde haben wir jetzt ja schon ein bisschen besser kennengelernt, daher widmen wir uns jetzt mal Bonnies Kindheit. Bonnie Elizabeth Parker kommt am 1. Oktober 1910 in Rowena zur Welt. Das ist ein kleiner Ort in Texas. Damals hatte Texas übrigens nur um die 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, heute um die 30 Millionen. Die meisten Menschen in und um Rowena arbeiten in der Landwirtschaft, sind sehr fleißig und sehr gläubig. Bonnies Mutter Emma Kraus ist Näherin und hat väterlicherseits deutsche Wurzeln. Vater Charles Parker ist Maurer, der in der Gegend sehr gefragt ist und der Familie so ein regelmäßiges Einkommen bescheren kann. Bonnie hat noch einen älteren Bruder, der heißt Buster, und eine jüngere Schwester, Billie Jean. Damit ist Bonnie also ein Sandwich-Kind, so glaube ich, kann man das bezeichnen. Und da habe ich mich gefragt, ob es typische Eigenschaften für so ein Sandwich-Kind gibt. Kann man die irgendwie charakterisieren?
Bist du nicht ein Sandwich-Kind?
Ich bin auf jeden Fall ein Sandwich-Kind.
Zwischen zwei Schwestern, ne?
Ja.
Ja, Sandwich-Kinder können sich schnell vernachlässigt fühlen oder übersehen fühlen eben.
Hier bin ich.
Da die Aufmerksamkeit der Eltern oft auf dem ältesten oder eben auf dem jüngsten Kind liegt oder auf beiden, aber auf dem Sandwich-Kind dann nicht. Und sie sind dadurch oft gezwungen, sich an die verschiedenen Rollen anzupassen, indem sie zwischen der Rolle des Älteren und der Rolle des Jüngeren hin und her switchen müssen. Das kann zwar zu einer erhöhten Flexibilität führen, oft kommt es aber im Gegensatz dazu eher zu einer Art Überangepasstheit und zu Problemen der eigenen Identitätsbildung. Ich gucke mal dich so an, weil ich gerade überlege, ob das zu dir passt. Sandwich-Kinder haben oft eine hohe Sozialkompetenz, da sie in ihrer Rolle als Vermittler früh lernen, mit verschiedenen Persönlichkeiten und eben auch Altersstufen umzugehen.
Überangepasst heißt, dass ich eigentlich nicht so oft auf meine eigenen Bedürfnisse höre, sondern ganz viel bei den Bedürfnissen von den anderen bin. Und damit manchmal auch verliere, so das eigene Gefühl zu mir überhaupt zu haben. Und dann kann das sein, dass die Leute irgendwie über Jahre mit jemandem mitgehen und gar nicht so richtig merken, was passiert, weil sie eben gar keine Anbindung zu sich selbst haben. Und das ist die Gefahr und das ist eine Tendenz, die wir bei Bonnie vielleicht noch sehen werden.
Mutter Emma beschreibt ihr mittleres Kind so. Bonnie war ein absolutes Energiebündel. Sie war ein hübsches Baby mit blonden Locken, den blauesten Augen, die man je gesehen hat, und einem entzückenden kleinen roten Mund. Aber kaum konnte sie laufen, hat sie schon was angestellt. Als Bonnie 4 Jahre alt ist, legt sich ein dunkler Schleier über die Familie. Denn ihr Vater stirbt ganz plötzlich, sodass Mutter Emma mit 3 kleinen Kindern allein zurückbleibt. Das Leben der Familie ändert sich schlagartig. Wo es vorher stabile Verhältnisse gab, fehlt jetzt der Hauptverdiener der Familie. Die nun alleinerziehende Emma muss mit ihrer Familie nach West Dallas ziehen, in ein Armutsviertel namens Cement City.
Und dieses Viertel befindet sich direkt an der Eisenbahnlinie, in der Nähe einer Zementfabrik. Hier ist es ziemlich schmutzig und es stinkt von den Abgasen der Fabrikschornsteine. Und auch die Kriminalitätsrate hier ist sehr hoch. Vielleicht kommt euch das ja bekannt vor, denn auch Clyde ist ja in so einem Elendsviertel aufgewachsen. So wächst also auch Bonnie Parker in Armut auf. Aber ihre Mutter bemüht sich nach Leibeskräften, ihren 3 kleinen Kindern das Gefühl mitzugeben, dass sie was Besseres im Leben verdient haben als diese Armut. Eine gute Erziehung ist der jungen Mutter ebenfalls wichtig. Sie versucht außerdem, die Kinder trotzdem irgendwie angemessen anzuziehen. Und Bonnie, die liebt ihre Mutter abgöttisch und unterstützt sie schon sehr früh im Haushalt.
Personen, die Bonnie schon als Kind gut kannten, erzählen über sie, dass sie bereits als kleines Mädchen wusste, wie sie sich gekonnt in Szene setzt. Die kleine Bonnie ist charmant und steht gerne im Mittelpunkt, zum Beispiel bei Schulaufführungen. Gleichzeitig wird sie aber als sehr sensibles Kind beschrieben, das bei traurigen Geschichten schnell weint. Schon als kleines Mädchen hat Bonnie ein großes Herz und ist sehr hilfsbereit. Aber die Leute erinnern sich auch an einen Hitzkopf, der sich nichts gefallen lässt. All diese Eigenschaften werden auch später noch auf die ältere Bonnie Parker zutreffen.
Und hier sieht man jetzt schon ganz gut, dass sie als Sandwich-Kind eine sehr hohe Sozialkompetenz zu haben scheint. Sie scheint gut darin zu sein, einen Raum zu lesen, hilft anderen und zeigt ein hohes Maß an Empathie.
Ja, ich finde ihre Entwicklung wirklich ganz spannend, weil auf der einen Seite ist sie sehr für ihre Mutter da, unterstützt sie bei allen Sachen. Kinder wollen von ihren Eltern unbedingt geliebt werden und passen sich dann mit ihrem Verhalten an. Und auf der anderen Seite haben wir ja alle so ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und das hat auch Bonnie. Und sie scheint da einen Weg für sich gefunden zu haben, für sich selbst einzustehen. Gerade diese roughe Umgebung, in der sie aufwächst, sorgt eben auch dafür.
Die zierliche, 1,50 große Bonnie, die ist ziemlich gut in der Schule. Sie schreibt außerdem gerne Gedichte, sie singt und tanzt und später möchte sie gerne mal Sängerin oder Schauspielerin werden. Bonnie träumt davon, irgendwann der Armut zu entkommen, in der sie aufwachsen muss. Aber sie träumt nicht nur davon. Je älter Bonnie wird, desto größer wird der Wunsch, ihrem einfachen Leben zu entfliehen.
Das gelingt ihr vor allem im Kino, denn dort kann sie sich in eine andere Welt hineinträumen. Bonnie ist fasziniert von Hollywood-Filmen und lässt sich von ihnen beeinflussen. Inspiriert von Filmen und Modemagazinen schminkt sie sich. Ihr Vorbild sind sogenannte Flapper Girls. So nannte man junge Frauen in den 1920er Jahren, die kurze Röcke und kurzes Haar trugen, Auto fuhren, rauchten, Alkohol tranken und sich über die Regeln des guten Benehmens selbstbewusst hinwegsetzten. Heute ist das normal. Damals war das für Frauen verpönt.
Ja, und das Leben in diesem Elendsviertel von Dallas, das ist ziemlich eintönig und langweilig. Bonnie sieht ihr Talent dort mehr und mehr verkümmern. Sie ist unzufrieden und will das nicht länger hinnehmen. Also bricht auch sie die Schule ab mit 15 Jahren. Ihre Mutter Emma ist total entsetzt, aber Konsequenzen für ihr Verhalten sind Bonnie schon immer egal gewesen.
Ja, vielleicht sind ihr die Konsequenzen auch nicht egal. Vielleicht gibt es oft keine, da sie als mittleres Kind übersehen wird. Oder sie hofft fast auf Konsequenzen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Das haben wir ja bei manchen Kindern, dass sie extra etwas anstellen, weil das ist auch eine Form der Aufmerksamkeit. Und wahrscheinlich sind die Unzufriedenheit über ihre Lebenssituation und die empfundene Ungerechtigkeit, in Armut leben zu müssen, so hoch, dass Bonnie die Konsequenzen auch einfach in Kauf nimmt.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, Bonnie ist zu dem Zeitpunkt mitten in der Pubertät.
Ah ja, das stimmt, ja.
Sich über Konsequenzen und Risiken so richtig bewusst zu sein, steht dann erst recht nicht auf dem Tagesplan eines Teenagers.
Kennen wir alle noch selber.
Mhm.
Ja, und dann ändert sich ihr Leben aber auch tatsächlich, denn Bonnie, die verliebt sich Hals über Kopf in ihren Schulfreund Roy Thornton. Roy ist groß, gut aussehend und charmant. Er führt die junge Bonnie aus und bezahlt auch alles. Und woher dieses Geld kommt, das ist Bonnie total egal.
Ein paar Tage vor ihrem 16. Geburtstag, am 25. September 1926, heiraten Bonnie und Roy und beziehen eine gemeinsame Wohnung. Nicht weit von Emma entfernt, denn Bonnie vermisst ihre Mutter schrecklich in dieser Zeit. In der Anfangszeit ihrer Ehe mit Roy kommt Bonnies wilde Seite zum Vorschein. Sie lässt sich zum Beispiel ihren Namen aufs Bein tätowieren. Roy und Bonnie, oberhalb des Knies. Das ist schon sehr rebellisch für die damalige Zeit. Für Bonnie ist Roy die große Liebe. Genauso kennt sie es auch aus ihren Hollywood-Filmen. Die Realität aber sieht ganz anders aus.
Denn Ehemann Roy verschwindet zunehmend für mehrere Tage oder auch sogar Wochen. Einfach so, ohne Bonnie was zu sagen. Ihre Gedanken schwanken zwischen Sorge um Roy und dem Verdacht, dass er vielleicht ja auch eine andere Frau trifft. Wieder zurück trinkt er und schlägt sie, wenn ihm irgendwas nicht passt. So schreibt es zumindest die Autorin Michaela Kahl in ihrem Buch. Aber Bonnie glaubt weiterhin an die große Liebe und möchte sich nicht trennen. Sie weiß, dass sie der Armut langfristig nur durch ein gesichertes Einkommen entkommen kann. Da ihr Ehemann wieder einmal verschwunden ist, braucht sie also ihr eigenes Geld. Sie begibt sich auf Jobsuche. Aber die ist ziemlich ernüchternd, denn jeder will einen Job und es gibt einfach nicht genug Arbeit für alle. Denn wir befinden uns gerade in der Zeit des großen Börsencrashes Ende 1929, auch Schwarzer Freitag genannt, und der löst damals nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt eine dramatische Wirtschaftskrise aus.
Die Bevölkerung hat wenig Geld und wenig zu essen. Viele verlieren alles. Sie verlieren ihre Häuser, weil sie die Kredite plötzlich nicht mehr zahlen können. Die Menschen leben in selbstgebauten Zelten auf der Straße. Für viele geht es ums nackte Überleben. Wer Glück und damit einen Job hat, der wird schlecht bezahlt. Die Unzufriedenheit und Hoffnungslosigkeit ist überall spürbar.
Auch die Kriminalitätsrate schießt in die Höhe zu dieser Zeit, denn die Menschen sehen sich nach Ablenkung von ihrem tristen, langweiligen Leben. Und da gibt es etwas, was viele fasziniert hat, auch heute noch, nämlich wahre Verbrechen.
Ach.
Deswegen sind wir heute auch hier zu Gast. Und die Bevölkerung damals bewundert diese Kleinganoven, die Banken ausrauben und ja nur in Anführungsstrichen Geld stehlen, die mittellos sind und sich nur etwas nehmen, was andere in ihren Augen zu viel haben. dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen und aktiv werden, auch wenn es gegen das Gesetz verstößt. Dieser Aspekt wird später nochmal wichtig.
Doch zurück zu Bonnies Jobsuche. Irgendwann hat sie Glück und bekommt einen als Bedienung in Hargraves Café. Dort verdient sie wenige Dollar pro Woche und bessert sich das Gehalt mit Trinkgeld auf. Für die charmante Bonnie lohnt sich das sehr. Ende Januar 1929, da ist sie 18 Jahre alt, taucht ihr Ehemann Roy plötzlich wieder auf. Über ein Jahr war er da verschwunden. Statt ihn liebevoll in die Arme zu schließen, reicht es Bonnie aber. Sie möchte nicht mehr mit ihm zusammen sein und trennt sich von Roy.
Ja, und Bonnies Trennung kann mehrere Gründe haben. Sie fing ja an, ihr eigenes Geld zu verdienen. Und auch wenn es nicht so viel war, fühlte sie sich vielleicht nicht mehr so abhängig von ihrem Ehemann. Früher gab es ja viele Ehen, die auch auf wirtschaftlichen Entscheidungen gefußt haben. Aber ich glaube, es steigerte vor allem ihr Selbstwirksamkeitsgefühl, dass sie gemerkt hat, ich kann das selber in die Hand nehmen, ich kann für mich selber sorgen. Und das steigert ihr Selbstwertgefühl wiederum. Darum hat sie vielleicht gesagt, ja, ich bin einfach nicht mehr so abhängig, ne? Auch emotional nicht mehr so abhängig. Sie war ein Jahr lang nicht mehr mit ihm zusammen, sie hat ihn nicht mehr gesehen. Wenn man nah in einer Beziehung ist, dann fühlt sich das ja auch meistens enger an, im Sinne von, hey, ich brauche den anderen unbedingt. Und da konnte sie schon mal ein Jahr beweisen, dass sie den auch nicht mehr emotional braucht. Sie hat vielleicht auch ein bisschen Abstand gewonnen, konnte diesen Missbrauch reflektieren, dass sie geschlagen wurde von ihm, sein Verhalten reflektieren. Und sie hat wahrscheinlich auch durch ihren Job in der Zeit andere soziale Beziehungen aufbauen können. Und wenn wir andere Menschen kennenlernen und mit denen in irgendeiner Form eine Bindung eingehen, und damit meine ich nicht irgendwie eine Liebesbeziehung, dann brauchen wir auf der anderen Seite diese Liebesbeziehung, die sie ja da hatte, und das war ja nicht wirklich eine Liebesbeziehung, nicht mehr so. Vielleicht hat sie Freunde kennengelernt, neue Bekannte, vielleicht ist sie auch mit Kollegen besonders gut klargekommen. Das können alles Gründe sein. Also wir können auf jeden Fall festhalten, sie hat es geschafft, sich aus diesem missbräuchlichen Verhältnis zu lösen, und Missbrauch heißt auch eben, wenn sie geschlagen wurde, und das wurde sie ja von ihrem Mann, der betrunken nach Hause gekommen ist. In der Regel schaffen es Opfer von Missbrauch erst aus den missbräuchlichen Situationen heraus, wenn einige Faktoren abgedeckt sind. Also erstmal brauchen sie eine Erkenntnis, dass es sich um Missbrauch handelt und die Verhaltensweisen nicht okay sind. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Wenn man auch das in seiner Kindheit erlebt hat, dann speichert man das häufig als normal ab. Und es kann auch sein, und das passiert auch sehr häufig, dass sie das Verhalten von Roy in irgendeiner Form entschuldigt hat, dass sie gesagt hat, hey, der hat vielleicht gerade viel Stress oder ja, er war ja betrunken. Und damit will man dann immer die Bindung schützen. Und das Nächste, was Menschen brauchen, um sich aus missbräuchlichen Beziehungen zu befreien, ist ein Selbstbewusstsein. Und wir nehmen das Wort so selten auseinander. Selbstbewusstsein, da steckt es ja schon drin, ne? Ein Bewusstsein über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Sie hat auf einmal einen Job, sie hat wahrscheinlich einen neuen Kreis an Menschen um sich herum und sie kam ein Jahr lang klar, ohne ihren Mann.
Übrigens wird Roy nur wenig später wegen eines Raubüberfalls zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Denn das Geld, dessen Herkunft Bonnie ja nie hinterfragt hat, hat Roy nicht auf legale Weise verdient. Bonnie trennt sich zwar, lässt sich aber nicht von ihm scheiden, weil sie ihn nicht im Stich lassen will. Doch Roy und Bonnie werden sich nie wiedersehen.
Hier gibt es einige potenzielle Gründe, weswegen Bonnie sich dann am Ende doch nicht scheiden lässt. Es könnte so ein seltsamer Versuch sein, die Bindung nicht komplett aufzugeben, weil es da doch noch so einen Rest an Abhängigkeit gibt. Vielleicht hat sie auch tatsächlich immer noch eine emotionale Bindung zu ihm. Es gab ja auch mal gute Zeiten und an denen halten wir gerade in toxischen Beziehungen fest. Vielleicht gibt es da aber auch so eine moralische Verpflichtung, hey, ich kann jemanden, denen es schlecht geht, und das empfindet sie ihm vielleicht gegenüber, nicht im Stich lassen. Dann waren damals auch noch ganz andere soziale Normen am Werkeln und Erwartungen. Und zu dieser Zeit waren Scheidungen einfach verpönt und stigmatisiert. Scheidungen galten allgemein als persönliches Versagen, insbesondere für Frauen, die oft unter großem sozialen Druck standen, die Ehe aufrechtzuerhalten und eine gute Ehefrau zu sein.
Ich finde die Formulierung auch total interessant, dass sie ihn nicht im Stich lassen möchte. Das habe ich öfter im Zuge der Recherche gelesen, weil er hat sie ja im Stich gelassen. Er hat sie ja ein Jahr lang einfach ja zu Hause zurückgelassen. Aber dass sie jetzt dieses Argument benutzt, als ja Argument dafür, sich nicht scheiden zu lassen, finde ich spannend. Also so klar schien ihr das ja nicht gewesen zu sein oder ja, so selbstbewusst.
Es ist spannend, dass du es sagst, weil das kann sein, dass es ein Teil der Rolle ist, die sie in ihrer Kindheit gelernt hat. Die Verantwortung zu übernehmen für Bereiche, wo ich eigentlich nicht die Verantwortung habe. Wenn ihre Mutter sehr überfordert war, dann sagt sie, okay, Mama, ich mache das noch für dich, ich mache das noch. Und wenn das das Urmodell an Beziehung ist, was du lernst, dann überträgst du das meistens auch in deine folgenden Beziehungen. Und das sehen wir auch dann in der Beziehung zu Clyde, ne?
Da für Bonnie jetzt klar ist, dass sie nicht mehr in die Beziehung zurück oder in die Ehe zurück mit Roy gehen wird, sucht sie sich einen neuen Job in Marcus Café in Dallas. Alle dort lieben auch diese neue, charmante Bedienung. Alle, außer ihrem Chef. Denn die zierliche Bonnie mit dem großen Herzen, die verschenkt Essen an Menschen, die sich die Zahlung nicht leisten können. Und das sind ziemlich viele zu dieser Zeit. Teilweise zahlt Bonnie das sogar von ihrem eigenen, sehr, sehr mickrigen Gehalt.
Und wir wiederholen uns hier, aber hohe Empathie und hohe Sozialkompetenz. Sandwichkind.
Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage muss Marcus Café aber im November 1929 schließen. Keiner hat mehr Geld für das Luxusgut Kaffee und Bonnie steht plötzlich wieder ohne Job da. Wie viele andere Menschen auch, sucht sie also wieder nach Arbeit, denn sie braucht dringend Geld. Wovon soll sie sonst leben? Sie schlägt sich also als Babysitterin und Haushälterin durch. Aber sie langweilt sich fürchterlich. Das ist nicht das Leben, das sie will. Sie schreibt in ihr Tagebuch, dass sie deprimiert ist. Sie fragt sich, Zitat, wann passiert denn endlich mal was?
Und damit kommen wir wieder zum 5. Januar 1930. Das ist der Tag, an dem der 20-jährige Clyde Barrow in Oak Cliff bei Dallas die 19-jährige Bonnie Parker kennenlernt. Bonnie ist auch direkt fasziniert von diesem eleganten Mann mit dem schönen Lächeln. Clyde sieht gut aus, ist schlagfertig, hat Geld und ein Auto. Er ist selbstbewusst, ein Macher, der sagt, wo es lang geht, und das imponiert Bonnie. Clyde lacht viel und macht Späße. Er kommt genau zur richtigen Zeit in ihr Leben. Bonnies Bruder Buster berichtet später, dass man die Funken zwischen den beiden damals regelrecht sprühen sehen konnte.
Und auch Clyde merkt schnell, dass er in Bonnie Parker seine Seelenverwandte gefunden hat. Bonnie ist eine Frau mit großen Träumen und Plänen. Sie möchte raus aus der Armut, raus aus Dallas. Sie ist risikobereit, genau wie er selbst. Eine Woche später lernt Clyde Bonnies Mutter Emma kennen. Emma sieht sofort, wie verliebt ihre Tochter in den jungen Mann ist. Da weiß Emma allerdings noch nichts von Clydes kriminellen Aktivitäten. Und erst recht ahnt sie nicht, dass sich das Leben ihrer geliebten Tochter schon bald radikal ändern wird. Da fragen wir uns natürlich, kann es die sogenannte Liebe auf den ersten Blick überhaupt geben?
Also es kann Anziehung und Verliebtheit auf den ersten Blick geben. Liebe geht da eigentlich sehr viel tiefer.
Ja, ich finde, das steckt auch schon so ein bisschen in dem Namen drin, verliebt oder die Honeymoon-Phase. Und die ist geprägt von intensiven Gefühlen, von Euphorie, von Aufregung. Und wir empfinden dann eine starke emotionale und körperliche Anziehung und einen starken Wunsch nach Nähe zu dieser anderen Person. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man so die rosa-rote Brille aufhat, wir idealisieren dann den Partner. Hattet ihr das schon mal?
Ja, kommt mir sehr bekannt
vor. Durchaus, klar.
Und irgendwann nach 12 oder 18 Monaten merkt man dann so, da gibt es auch noch andere Facetten. Das liegt an dem Hormoncocktail, der ausgeschüttet wird. Also es gibt eine erhöhte Hormonproduktion von Dopamin, Noradrenalin, Serotonin, Oxytocin. Und das sorgt dann wiederum für dieses Glücksgefühl, für die Energie. Ne? Wenn man verliebt ist, das merkt man auch, man kann irgendwie Nächte zusammen verbringen und hat die ganze Zeit Energie. Und das fördert auch den Bindungsprozess. Eigentlich soll die Verliebtheit erstmal dafür sorgen, das klingt so technisch, aber dass wir uns verpaaren. Und Dopamin ist ja auch ein Belohnungshormon. Es fördert die Motivation, die Freude und führt dazu, dass wir einfach mit dieser Person Zeit verbringen wollen. Und fällt euch was auf? Was ist ähnlich zu dem Verliebtsein?
Betrunken sein.
Ja, und Substanzen, andere Substanzen. Die Forschung hat festgestellt, dass fast eigentlich die gleichen Hirnareale aktiv sind.
Ich hätte jetzt gedacht, so Aufregung, Horrorfilme gucken oder so.
Ja, bei Drogen ist es schon näher dran. Und dass wir auch die Person sehr, sehr stark vermissen. Wir wollen immer mit der Person sein, aka Droge. Das ist das Krasse. Es ist eigentlich eine Sucht, in der wir da drin stecken.
Und im Gegensatz zu den aufregenden Drogen und der Verliebtheit steht die langweilige Liebe.
Was heißt hier langweilig? Du liebst es ja schon seit 10 Jahren.
Und die,
sagst du zumindest.
Ja, und die ist dagegen mehr durch tiefe emotionale Bindung geprägt, durch Stabilität, Vertrauen und eben auch eine langfristige Perspektive. Und das heißt, bei Liebe schütten wir weniger Dopamin aus, dafür mehr Oxytocin.
Das Bindungshormon.
Es gibt ja einige Menschen, die behaupten, sie haben die Liebe auf den ersten Blick kennengelernt oder kennen dieses Gefühl. Aber ich finde, es ist eher, ja, teilweise so ein Vibe auf den ersten Blick, oder? Dass man, ja. Es gibt schon Personen, da merkt man direkt, irgendwie ist da ein Vibe, irgendwie spüre ich da was, ohne dass man das erklären kann, oder?
Total. Und ich frage mich immer, was spürt man da? Weil es ist ja nicht immer was nur im Aussehen, sondern häufig auch im Verhalten. Und ich habe schon oft, wenn ich das Revue passieren lassen habe, mit anderen Menschen festgestellt, es ist eine Ähnlichkeit in der Geschichte. Und darum haben wir das Gefühl, diesen anderen Menschen tiefer zu kennen. Und das gibt es ja auch bei Bonnie und Clyde, dass sie Parallelen in ihrer Geschichte haben. Und darum kann es sein, dass es so krass geklickt hat.
Bonnie und Clyde sind auf jeden Fall von Anfang an unzertrennlich. Sie genießen die ersten Wochen als frisch verliebtes Paar, bis Clyde von seiner kriminellen Vergangenheit eingeholt wird. Denn Mitte Februar 1930, knapp anderthalb Monate nach ihrem Kennenlernen, klopft die Polizei an Emmas Tür. In der Hand ein Haftbefehl für Clyde Barrow. Alle sind total aufgeregt und Clyde ist das alles sehr peinlich vor Bonnies Familie. Denn er wird verhaftet und muss ins Gefängnis. Bonnie ist kurz vorm Durchdrehen, weint und ist völlig verzweifelt.
Jetzt weiß auch ihre Mutter, dass sich Bonnie in einen Kriminellen verliebt hat. Emma versucht noch, Bonnie dazu zu bringen, sich von Clyde zu trennen, denn er sei kein guter Einfluss und nicht der richtige Mann für ihre Tochter. Bonnie sieht das natürlich ganz anders, denn sie wusste vom ersten Augenblick an, dass Clyde ihr Mann ist. Sie ist hoffnungslos in ihn verliebt und wird ihm auf jeden Fall beistehen.
Und obwohl Bonnie weder bei Roy noch bei Clyde anfangs wusste, dass sie kriminell waren, stellt sich irgendwie doch die Frage, ob Bonnie einfach auf Bad Boys stand.
Ja, das eine kann sein, Bonnie war ja in dem Elendsviertel sterbenslangweilig und ihr neues Leben war auf jeden Fall spannender, sowohl mit Roy als auch mit Clyde. Und sie hatte so ein hohes Maß an Empathie. Sie hatte ja auch so eine Art Helfersyndrom, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber das zeigt sich ja auch in ihrem Job als Kellnerin, dass sie Menschen einfach Essen ausgegeben hat. Und vielleicht konnte sie dieses Helfersyndrom, ich kann die beiden retten, doch irgendwie ausleben. Ja, Menschen mit hoher Empathie verlieren sich auch manchmal in diesem Helfersyndrom.
Also die Frage ist eher, was Bad Boys gemeinsam haben könnten, dass sie so anziehend macht. Mhm. Bad Boys haben oft einen hohen Grad an Charisma und Selbstbewusstsein, was natürlich wahnsinnig attraktiv ist. Sie verkörpern oft rebellischere Ideologien und brechen mit den Normen. Und dadurch vermitteln sie ein Gefühl von Freiheit und Individualität. Sobald man von dem kriminellen Verhalten weiß, fühlen sich manche Menschen von der Vorstellung angezogen, jemanden sozusagen zu retten. Also es setzt der sogenannte Beschützerinstinkt ein.
Also ich muss gestehen, ich kenne dieses Bad Boy-Ding auch. Da kann ich mit relaten, das habe ich auch schon mal erlebt. Aber gibt es auch Bad Girls?
Gibt's auch, auf jeden Fall. Also gibt's beides, es gibt die Dynamiken in beide Richtungen. Ich glaube, aufgrund der Sozialisierung von Männern gibt's häufiger dieses taffe, starke, du musst dich durchsetzen. So werden ja Männer in der Regel mehr sozialisiert. Aber bei Frauen gibt's das auch. Und vielleicht haben sich da Bad Boy und Bad Girl auch so ein bisschen getroffen bei den beiden. Also auf eine bestimmte Art und Weise, ne?
Ja, Bonnies Bad Boy ist auf jeden Fall jetzt im Gefängnis und sie besucht ihn da fast jeden Tag. Noch glaubt sie daran, dass alles wieder gut wird und sie bald gemeinsam ein ganz normales Leben führen können. Und gleichzeitig findet Bonnie das alles aber auch ein bisschen romantisch. Zwei Verliebte, die vom Gesetz getrennt wurden. Das ist nämlich fast wie in ihren Hollywood-Filmen. Ihre Mutter beschreibt Bonnie als Drama-Queen, die das alles sehr aufregend findet.
Clyde wird zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Für ihn ist schnell klar, dass er dort auf keinen Fall so lange bleiben wird. Er bittet Bonnie darum, ihm eine Pistole ins Gefängnis zu schmuggeln. Er steckt ihr bei einem Besuch, ungefähr einen Monat nach seiner Verhaftung, ein Zettel zu, auf dem er ihr seinen Fluchtplan schildert. Clyde schreibt angeblich sowas drunter wie: Du bist für mich das süßeste Geschöpf der Welt. Ich liebe dich. Findet ihr das eigentlich romantisch oder eher manipulativ?
Also ich finde, es gibt beide Komponenten und man kann es aus zwei Sichtweisen sehen, ne? Die romantische Sichtweise wäre, also die nicht bewusst manipulative, das muss man ja auch sagen, beides ist manipulativ und unser Verhalten ist per se manipulativ. Also nicht bewusst manipulativ, er war einfach wahnsinnig in sie verliebt, wollte mit ihr Zeit verbringen um jeden Preis. Vielleicht hat er sich durch dieses Verliebtheitsgefühl auch dazu ein bisschen bewegen lassen, die Gefahren auszublenden und zu sagen, ja, ich muss unbedingt mit der Person zusammen sein. Und die bewusst manipulative Sichtweise wäre, er bringt Bonnie dazu, etwas Illegales und Gefährliches für ihn zu tun, indem er sie eben auf seine Seite holt und sagt, hey, du bist so eine tolle Frau, ich bin so verliebt in dich. Und dann sagt sie, ja, okay, ich spür's und ich tue alles für dich. Die Frage ist immer, wenn wir wirklich eine Person lieben oder wenn Clyde wirklich Bonnie geliebt hat, dann würde er sie doch eher schützen, oder?
Naja, zumindest sollte man davon ausgehen, oder? Oder zumindest würde ich mir das für Bonnie wünschen, dass er sie eher beschützt, als sie so manipulativ zu beeinflussen, das Gesetz zu brechen.
Mhm.
Also meiner Auffassung nach hört sich das wirklich so an, dass er von sich selbst so überzeugt ist, dass er denkt, das wird sowieso alles gut gehen. Und deswegen, so wie du gesagt hast, das nicht primär manipulierend war, sondern das irgendwie durch die Liebe gesprochen, dann nur so sekundär halt manipulativ war. Mhm. Bonnie steht damit aber auf jeden Fall an einem ganz entscheidenden Punkt, der ihre Zukunft maßgeblich beeinflussen wird. Wird sie ihm seinen Wunsch verwehren oder die Liebe für die nächsten Jahre auf Sparflamme stellen? Oder wird sie, mit dem Risiko erwischt zu werden, für Clyde kriminell? Wird ihr Leben wie in einem dramatischen Hollywood-Film, in dem eine Frau alles für die Liebe riskiert? Bonnie trifft eine Entscheidung. Für die Liebe. Für Clyde.
Sie versteckt die Pistole unter ihrem Kleid und kann sie so tatsächlich unbemerkt ins Gefängnis schmuggeln. Mit dieser Aktion wird Bonnie Parker also offiziell Clydes Komplizin. Der Plan geht auf, denn noch am selben Abend können Clyde und zwei Mithäftlinge fliehen. Aber die Zeit grenzenloser romantischer Freiheit soll nur von kurzer Dauer sein, denn Clyde wird wenig später erneut verhaftet und dieses Mal gleich zu 14 Jahren Haft verurteilt. Er wird am 21. April 1930 auf die berüchtigte Gefängnisfarm Eastham gebracht. Die ist vor allem für ihre grausamen Haftbedingungen bekannt, denn hier landen eigentlich besonders gefährliche Gewaltverbrecher, keine Kleinkriminellen wie Clyde. Es geht hier nicht darum, die Häftlinge auf Resozialisierung vorzubereiten.
Hier ist rohe Gewalt an der Tagesordnung. Es soll die Hölle auf Erden für die Gefangenen sein. Nur wenige Häftlinge können später über das sprechen, was sie dort erlebt haben. Es stinkt bestialisch. Überall Kot, Dreck und Müll. Die Häftlinge arbeiten von früh morgens bis spät abends und stehen unter ständiger Beobachtung. Es ist höllisch heiß. Es gibt nichts zu trinken und keine einzige Pause. Als Bestrafung für das kleinste Vergehen oder auch nach den Launen der Wachen wird auf die Häftlinge eingeprügelt.
Der schmächtige und eher kleine Clyde ist hier mit den schlimmsten Männern des Landes eingesperrt. Neben der harten Arbeit, der Gewalt und den unwürdigen Lebensbedingungen vermisst er außerdem seine Bonnie. Leider dauert es nicht lange, bis ein Häftling namens Ed Crowder, der von allen nur Big Ed genannt wird, sich Clyde als seinen persönlichen Sexsklaven hält. Big Ed ist 1,85 Meter groß und wiegt um die 90 Kilogramm. Das heißt, er ist Clyde körperlich deutlich überlegen.
Ed vergeht sich monatelang sexuell an Clyde. Clyde ist zutiefst traumatisiert, gedemütigt und verzweifelt. Niemand kommt Clyde zu Hilfe. Keiner traut sich, sich Big Ed in den Weg zu stellen, aus Angst, selbst das nächste Opfer zu werden. Möglichst wenig auffallen, das ist die Überlebensstrategie vieler Häftlinge in Eastham. Der 29. Oktober 1931 ist der Tag, an dem die Vergewaltigung und der Missbrauch ein finales Ende nehmen sollen. Clyde ist seit mittlerweile anderthalb Jahren inhaftiert.
Und er will Big Ed eine Falle stellen. Dafür schließt er einen Pakt mit einem anderen Häftling, der eh schon lebenslang im Gefängnis sitzen wird. Er wird die Schuld auf sich nehmen, während Clyde Big Ed ermordet. Fliegt das Ganze auf, dann muss Clyde dafür gerade stehen.
Clyde geht alleine in Richtung Toiletten. Er weiß, dass es nicht lange dauern wird, bis Big Ed ihm folgt. Der ahnt nicht, was gleich passieren wird. Clyde nutzt das Überraschungsmoment und schlägt Ed mit einem Rohr zu Boden. Er ist sofort tot. Clyde Barrow, ein Kleinkrimineller aus West Dallas, der bisher lediglich gestohlen hat, ist jetzt zum Mörder geworden. Auch wenn damit die sexuelle Gewalt aus seinem Leben verschwindet, ist er trotzdem noch nicht frei, denn er hat noch Jahre zu sitzen.
Es scheint also aussichtslos. Clyde sitzt noch keine zwei Jahre im Gefängnis. Wie soll er da 12 weitere Jahre schaffen? Er kann nicht mehr. Er ist so verzweifelt, dass er einen Mithäftling bittet, ihm Ende Januar 32 zwei Zehen abzuhacken. Als Verwundeter müsste er nämlich nicht mehr draußen auf dem Feld arbeiten. Sie fackeln nicht lange, ziehen die Aktion durch und Clyde kommt auf die Krankenstation. Die ist medizinisch nicht besonders gut ausgestattet, sodass Clyde nicht entsprechend versorgt wird und für den Rest seines Lebens humpeln wird. Und das Timing hätte wirklich nicht schlechter sein können, denn noch im Krankenzimmer bekommt er die nächste Schocknachricht. Es geht um seine Mutter, Cumi. Sie hat es tatsächlich geschafft, seine Freiheit beim texanischen Gouverneur zu erwirken. Er hat sich also vollkommen umsonst zwei Zehen abhacken lassen.
Vorzeitige Entlassungen waren damals keine Seltenheit, denn so konnten überfüllte Gefängnisse entlastet werden. Clyde wird ein paar Tage später, nach 17 Monaten in Haft, am 2. Februar 1932 entlassen. Er hat sich geschworen, nie wieder in ein Gefängnis zu gehen. Er ist wütend auf die Justiz und die unwürdigen Haftbedingungen. Von nun an fühlt er sich dem Gesetz völlig losgelöst.
Die Frage ist jetzt also, warum entscheidet sich Clyde überhaupt zu kämpfen?
Ja, Clyde ist maßlos enttäuscht vom Staat und vertraut ihm nicht mehr, ne? Und wenn man in so einer Haftbedingung war, kann man das ja auch, glaube ich, nachvollziehen. Er will sich nicht länger den Autoritäten beugen, die zuließen, dass er eben jahrelang misshandelt wurde. Und Clyde sah sich ja zunächst als Opfer der wirtschaftlichen Umstände der Zeit und nun möglicherweise auch als Opfer eines unfairen Systems. Und klar, er wurde zu Recht verurteilt, aber diese Haftstrafe und diese Haftbedingungen waren einfach mal brutalst. Und vielleicht hat er auch genug davon, das Opfer einfach zu sein und entscheidet sich daher zu kämpfen. Nie wieder in diese Situation zurück. Also ich glaube, es gibt genug motivierende Gefühle in ihm, die dazu führen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass er zu dem Zeitpunkt ziemlich sicher traumatisiert ist und damit auch wahrscheinlich sehr, sehr stark abgespalten von seinen Gefühlen. Und er entscheidet sich nun endgültig, ein Leben außerhalb der Grenzen des Gesetzes zu führen.
Und im Gefängnis wurden ihm auch zwei psychische Grundbedürfnisse genommen. Einmal die Autonomie auf der einen Seite und die Kontrolle auf der anderen Seite. Und die hat er nun wiedererlangt. Im Gefängnis war er seinem Schicksal machtlos ausgeliefert. Und durch das Leben außerhalb dieser Grenzen des Gesetzes versucht er, ein Gefühl der Kontrolle über sein Schicksal wieder zurückzugewinnen. Er strebt also nach der Freiheit, die ihm so lange verwehrt geblieben ist.
Clyde ist jetzt also aus dem Gefängnis frei und macht sich direkt nach seiner Entlassung auf den Weg zu Bonnie. Und dort erwartet ihn eine böse Überraschung, denn Bonnie hat mittlerweile einen neuen Freund, Tom. Doch sobald Clyde Barrow die Türschwelle überschreitet, gehört Tom schon längst wieder der Vergangenheit an und Bonnie wirft sich überglücklich in Clydes Arme. Der muss die nächsten Wochen mit hartem Training wieder richtig laufen lernen, denn seine selbstgewählte Verstümmelung macht ihm immer noch schwer zu schaffen. Außerdem schaut er sich nach Jobs um. Er bekommt sogar einige, wird aber immer wieder von der Polizei zur Befragung einbestellt, oft stundenlang. Seine Chefs sind davon natürlich wenig begeistert und feuern ihn. Irgendwann reicht es ihm mit ehrlicher Arbeit und statt das wiedergewonnene Liebesglück mit Bonnie zu genießen, begibt sich Clyde also wieder in die Tiefen der Kriminalität.
Nur 2 Monate nach seiner Entlassung, im April 1932, überfällt Clyde zusammen mit einem Komplizen ein Geschäft. Mit dabei ist auch Bonnie Parker. Doch sie werden von der Polizei überrascht und versuchen zu fliehen. Clyde kann entkommen, aber Bonnie und der Komplize schaffen es nicht und werden geschnappt. Clyde kann ihr gerade noch so versprechen, sie später zu holen und aus dem Gefängnis zu befreien. Dort wird sie nämlich hingebracht, nach Kaufman. Und das ist jetzt eine völlig neue Situation für Bonnie. Nun sitzt sie plötzlich hinter Gittern. Ob sie sich dieses Risikos vorher wirklich bewusst war? Bestimmt hat sie romantisch gedacht, dass Clyde sie schon irgendwie rausholen wird.
Warum macht Bonnie nun aktiv bei der ganzen Sache mit? Vielleicht handelt Bonnie einfach nur aus Liebe und Treue, Bindung und Loyalität. Vielleicht hat sie auch eine gewisse Wut auf die Justiz entwickelt. Jahrelang saß auch sie machtlos da und hatte keine Kontrolle über die Situation. Nun konnte sie aktiv werden und fühlte sich vielleicht, ähnlich wie Clyde, vom Gesetz gelöst. Vielleicht wollte Bonnie Clyde nach all der Zeit auch einfach nicht wieder in einer gefährlichen Situation allein lassen. Also vielleicht hat sie Verlustängste und dieser Beschützerinstinkt hat eingesetzt.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Fährte. Vielleicht ist Bonnie auch jetzt emotional sehr abhängig von Clyde. Und wie abhängig sie wirklich ist, das wird später, glaube ich, nochmal ganz gut deutlich. Und wir kennen das ja alle, dass manchmal Dinge in Gruppen passieren, wo man dann auf einmal mit drin ist und sich so denkt, so okay. Also auf jeden Fall, als ich jugendlich war, hatte ich das des Öfteren. Und nicht zuletzt die Suche nach dem Abenteuer. Vielleicht sieht Bonnie das Leben als Verbrecherin als Chance, ihrem Alltag zu entkommen und ein aufregendes, abenteuerliches Leben zu führen.
Gerade in dieser Gruppendynamik denkst du ja vielleicht auch, okay, wenn alle anderen das in Ordnung finden, dann wird das ja schon nicht so schlimm sein, dann kann ich ja auch mitmachen.
Ja.
Also man kann zum Teil ja auch schon nachvollziehen, warum sie so gehandelt hat, wie sie es getan hat.
Ja, und wer weiß, welche Gespräche die beiden auch geführt haben über das Gefängnis. Und wenn Clyde ihr all das erzählt hat, was da passiert ist und man mit jemandem mitfühlt, entwickelt man ja häufig auch dann eine Wut auf ein bestimmtes System und wird einfach zu einer Person, die sagt, nee, hier haben wir gar nichts mehr zu verlieren.
Ja, Und diese Situation, in der sich Bonnie gerade befindet, die ist für sie auf jeden Fall auch neu. Denn sie muss jetzt darauf warten, ob es überhaupt zu einer Anklage gegen sie kommt. Sie nutzt die Zeit auf jeden Fall im Gefängnis und schreibt ein Gedicht und übernimmt darin die Rolle der verlassenen Geliebten, die ihren Mann wiederhaben möchte. Sie schreibt zum Beispiel: Käme er zurück zu mir, auch ohne jedes Geld, ich verziehe ihm die Hölle, durch die er mich gehen ließ, und liebte ihn bis ans Ende der Welt. Doch er wird niemals kommen, denn er und seine Hure sind nicht bann. Ob ich sterbe hinter Gittern oder noch sitze, 50 Jahre lang.
Die Sprache in ihrem Gedicht erinnert an die der Hollywood-Filme und Boulevardblätter zu der Zeit. Bonnie möchte ein Teil dieser Welt sein und schreibt sich in diese hinein, wie schon als Teenagerin. Sie ist in die Rolle einer Frau geschlüpft, die ihrem Mann ewige Treue schwört, egal was passiert oder was der anstellt. Als ihre Mutter Emma das Gedicht liest, ist sie entsetzt und erkennt darin ihr kleines Mädchen überhaupt nicht mehr wieder.
Und der Mann, dem Bonnie ewige Treue schwört, der entscheidet sich dafür, sie nicht zu retten. Denn es sei ihm zu gefährlich. Sollte es doch zu einer Verurteilung kommen, dann würde er sich schon irgendwas einfallen lassen. 2 Monate nach ihrer Verhaftung plädiert Bonnie Mitte Juni 1932 auf Entführung gegen ihren Willen und wird von den Geschworenen tatsächlich freigesprochen. Sie glauben ihr. Sie denken, dass sich Bonnie bzw. generell eine Frau nicht aus freiem Willen einer Verbrecherbande angeschlossen haben kann. Aber, das könnt ihr euch vielleicht an der Stelle schon denken, natürlich macht sie ein paar Tage später genau das. Sie geht nach Wichita Falls, Texas. Dort hat sich die sogenannte Barrow-Bande ein kleines Häuschen gemietet. Und die Barrow-Bande besteht in den nächsten Jahren neben Bonnie und Clyde im Kern aus wechselnden Mitgliedern.
Sie rauben sich durch verschiedene US-Bundesstaaten und wollen mit dem erbeuteten Geld einfach in den Tag hineinleben. Sie stehlen Autos, überfallen Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen und hin und wieder kleine Banken. Es hält sich der Mythos, dass sie hauptsächlich Bankräuber waren. Aber das stimmt nicht. Sie stehlen meist genug Geld, um damit bis zur nächsten Bezirksgrenze zu fahren. Die Barrow-Bande muss in Bewegung bleiben, damit man sie nicht erkennt. Sie fahren von Texas nach Oklahoma, Missouri, Iowa, Indiana und Ohio.
Clyde soll einmal zu seiner Mutter Cumie sowas gesagt haben wie: Alles Geld der Welt macht mich nicht frei. Er weiß, dass er ein talentierter Krimineller ist, der 3 gute Zutaten dafür mitbringt. Er ist ein guter Dieb, ein guter Autofahrer und ein guter Autoknacker. Oft stiehlt er die besten und schnellsten Autos, damals vor allem der Ford V8. Das ist so ein Auto, dem man noch ansieht, dass es von der Kutsche abstammt. Dieses typische 30er-Jahre-Auto mit alleinstehenden Frontscheinwerfern und Reifen, die noch nicht ganz in die Karosserie integriert sind. Schaut da gerne mal in die Shownotes, da haben euch die besten Freundinnen ein Foto davon verlinkt.
Ein Grund, warum die Bande der Polizei so oft entkommen kann, ist, dass die Kleinstadtpolizisten schlecht ausgestattet sind und oft gar nicht so schnell hinterherkommen. Die Bande ist mit 140 km/h unterwegs, die Polizei eher so mit 60 km/h. Viele heuern außerdem ohne Ausbildung bei der Polizei an. Es fehlt ihnen einfach an Erfahrung. Clyde soll angeblich sogar einen Brief an Henry Ford geschrieben haben und sich für die schnellen Autos bedankt haben. Unterschrieben mit Clyde Champion Barrow. Der Ford V8 ist nämlich stabil, gut gefedert, bietet viel Komfort, Platz für Waffen und zum Schlafen. Außerdem ist es damals eines der schnellsten Autos auf den Straßen der USA.
Wir haben Clyde ja schon ein bisschen besser kennengelernt in dieser Folge, deswegen überrascht es euch bestimmt nicht, wenn wir erzählen, dass Clyde ein totaler Kontrollfreak ist. Er bereitet alles akribisch vor und überlässt nichts dem Zufall. Mittlerweile hat sich der 16-jährige William Daniel Jones, von allen nur W.D. Jones genannt, der Barrow Gang angeschlossen. Wir nennen ihn im weiteren Verlauf aber nur bei seinem Nachnamen, Jones. Clyde kennt ihn schon seit seiner Kindheit, denn sie waren Nachbarn in West Dallas. Jones erzählt später, dass Clyde immer frei und lebendig sein wollte. Und Bonnie wollte einfach nur bei Clyde sein. Er hat alle um sich herum dominiert und die Ansagen gemacht.
Bonnie wird ja oft als gleichberechtigte Partnerin von Clyde dargestellt. Aber es scheint hier doch eine Hierarchie gegeben zu haben, ne?
Ja, nämlich eine sogenannte Anführer-Mitläufer-Dynamik. Und da ist es so, dass Anführer oft eine charismatische Persönlichkeit haben. Sie strahlen Selbstsicherheit aus, sind entschlossen und haben eine gewisse Führungsqualität. Und diese wird von den Mitläufern bewundert, da sie sich mit seinen Eigenschaften und Erfolgen identifizieren wollen. Sie wollen am Ende eigentlich genauso sein wie der Anführer. Und zusätzlich sind Mitläufer oft unsicher und suchen innerhalb der Gruppe nach Sicherheit, nach Stabilität und eben auch nach Zugehörigkeit. Und das hat oft auch zur Folge, dass wenn die Mitläufer den Anweisungen des Anführers folgen, können sie mit Anerkennung oder eben auch mit sozialem Status belohnt werden.
Diese Art von Hierarchie kann es genauso in romantischen Beziehungen geben. Und ist die Hierarchie klar, kann das sogar dazu beitragen, Entscheidungsprozesse zu erleichtern und Konflikte zu reduzieren, da es klare Rollen und Erwartungen gibt. Dadurch gibt die Hierarchie auch Sicherheit. Also sie hat nicht nur Schattenseiten, sondern auch Sonnenseiten. Aber es gibt eben auch diese Schattenseiten. Ist die Hierarchie hingegen eher unausgewogen, weil der eine Partner übermäßig dominant ist und ungerecht entscheidet, kann der andere Partner sich unterdrückt oder vernachlässigt fühlen, was wiederum zu Konflikten führen kann.
Clyde stattet die Bande mit Waffen aus, unter anderem mit Maschinengewehren und modernen Pistolen. Natürlich alles gestohlen. Er will eben vorbereitet sein. Anfangs waren ihre Raubzüge vielleicht noch ein romantisches, aufregendes Abenteuer. Mittlerweile aber ist die Wolke über den Köpfen der kriminellen Bande ganz schön dunkel geworden. Zwischen April 1932 und Januar 1933 kann man der Bande nämlich schon 4 Morde zuschreiben.
Ah, ich war richtig gerade drin in der Geschichte.
Mhm.
Und jetzt kommt die Werbepause. Nein, es kommt keine Werbepause, aber...
Jetzt ist vorbei.
Wie es mit Bonnie und Clyde weitergeht, wie die Situation noch eskaliert und sie wird eskalieren, so viel sei gewiss, welche Herausforderungen ihre Liebe noch meistern wird und wie ihre Geschichte letzten Endes den tragischen Höhepunkt erreicht, das hört ihr am nächsten Dienstag in der 200. Geburtstagsfolge von der Schwarzen Akte.
Und da sind wir natürlich auch wieder dabei und liefern die psychologischen Hintergründe und versuchen das Ganze ein bisschen einzuordnen. Also folgt doch der Schwarzen Akte gerne schon mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und dann hören wir uns dort am Dienstag, dem 16. April wieder im zweiten Teil.
Danke an euch, es war schön.
Danke, dass wir zu Gast sein durften.
Thanks.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.
Damit ist die Show beendet.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True-Crime-Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch eh die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit.
Mhm.
Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt es eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist ja auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.